Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen eines unserer Live-Events aufgezeichnet. Hier ein Tipp zum Beginn der heutigen Folge. Schau doch gerne mal auf unserer Excellence Academy vorbei. Hier findest du rund um die Uhr eine große Auswahl an exklusiven Online-Videokursen von hochkarätigen Speakern. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt aber viel Spaß beim Anhören.
Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne, los geht's! Meinen heutigen Gast kenne ich unter anderem aus der TV-Show Die Höhle der Löwen. Er ist Gründungsgesellschafter von ProSieben, hat den Sender in den 90er Jahren zum profitabelsten TV-Unternehmen in Deutschland etabliert. Und weil er zu denen gehört, die Herausforderungen lieben, begleitete er auch noch unter anderem die Umwandlung von Premiere in eine Aktiengesellschaft. 2008 hat er Kofler Energies gegründet und heute ist er mit der The Social Chain AG ein Pionier beim Thema Social Commerce, besonders in den Kategorien Food, Home and Living sowie Beauty und Fitness mit insgesamt über 10.000 Produkten. Und zu guter Letzt, weil ihm ansonsten schnell langweilig wird, investiert er noch in andere Unternehmen. Sie dürfen sich also jetzt auf einen Talk mit einem Mann freuen, der das Blut der Massenkommunikation in den Adern hat. Und damit sage ich herzlich willkommen. Einmal ausführlich Dr. Georg Kofler. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Danke für die freundliche Vorrede. Ja.
Sehr, sehr gerne. Ich habe es in 45 Sekunden hinbekommen. Sage mal, eine erste Frage, die ich habe, das muss ich dir natürlich stellen, so auch als jemand, der sich für Wachstum interessiert. Erst Privatfernsehen, jetzt Social Commerce und dann natürlich auch Formate wie die Höhle der Löwen. Alles Punkte, bei denen viele Menschen mal gesagt haben oder das immer noch tun, das brauchen wir nicht, dafür ist kein Bedarf und so weiter. Ist das Aufbrechen und Gestalten von Märkten, die sich so ein bisschen im Dornröschenschlaf befinden und die lange keine Innovation mehr erlebt haben, das, was dich am Ende reizt und was dich auch erfolgreich macht?
Ich glaube, das kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Ja, ja, ich habe ein bisschen nachgedacht.
Ne? Ja, ich habe es gemerkt.
Ja, ja, aber ich glaube, das kann ich tatsächlich mit Ja beantworten, weil ich ein von Grund auf neugieriger und begeisterungsfähiger Mensch bin und weil mich unternehmerische Herausforderungen reizen, wobei ich das gar nicht als Herausforderung so spüre. Ja. Aber bei ProSieben, da war ja klar, also für mich, dass es noch weitere Fernsehsender in der Zukunft geben würde, weil es eben Satellitenkapazität und Kabelkapazität gab. Aber die Mehrheit der sogenannten Medienexperten haben damals gesagt, also Herr Kofler, jetzt kommen Sie noch mit einem Sender da vorbei.
Ja. Wir haben noch
gibt
zwei
es schon Stück, ARD ja. und ZDF und die dritten Programme und RTL und Sat.1 schon ja. da. Ne? Ja. Wer soll denn das alles noch anschauen?
Ja.
Ja? Und dann hat sich ja herausgestellt, dass es noch viel mehr Sender yeah. würden. Und mich hat es damals gereizt, weil ich so ein intuitives eine intuitive Gewissheit hatte, dass das klappen könnte.
Und was ich bei dir so spannend finde, insofern ziehe ich die Frage mal vor, weil du es auch wolltest, das Wort auch gerade gesagt hast, du hast gerade gesagt, intuitives Wissen. Auf der anderen Seite kennt man dich als Investor. Investoren sind ja in aller Regel sehr rational, zahlengetrieben, realistisch und so weiter. Wenn du für dich eine Businesschance bewertest oder teilweise dann in Märkte reingehst, wo vielleicht auch noch gar nicht so klar ist, in welche Richtung das geht, was sind denn dann so die quantitativen oder auch die qualitativen Kriterien und Kennzahlen, auf die du achtest und von denen am Ende dann auch tatsächlich so eine Entscheidung abhängt?
Meine Entscheidung ist, ich würde mal sagen, 2/3 Bauch und 1/3 Verstand, Vernunft, ja. Ratio, ja, ja. Also Emotio versus Ratio. Ja. Denn ich muss ja auf Menschen setzen und ich muss auf Gründer, ja, auf Führungskräfte, und diese Menschen sind ja emotionale Wesen. Ich muss die verstehen und fühlen und ich muss auch das Gefühl haben, dass ich sie inspirieren und begeistern kann.
Ja.
So, dann gibt's den Markt und das Geschäftsmodell, und da schaut man natürlich auf Umsatzzahlen und auf mögliches Wachstumspotenzial, auch ob das Geschäftsmodell überhaupt profitabel werden kann, denn das muss es irgendwann mal. Nur profitable Firmen sind wertvoll für die Gesellschaft, weil sie gute Löhne zahlen können, sichere Arbeitsplätze schaffen können, Lieferanten bezahlen können und vor allem auch in Innovation investieren können. Ja, also es ist so ein Mix, ja, aber die Emotion, das Bauchgefühl ist definitiv für mich wichtiger als die reinen nackten Zahlen.
Ich finde das so spannend. Ich hatte vor einiger Zeit das große Vergnügen, mit Frank Salzgeber zu sprechen. Der Mann ist Head of Innovation und Venture Capital bei der ESA, bei der European Space Agency. Und ich habe ihn gefragt, auch im Podcast-Interview, ich sage, Frank, worauf legst du Wert? Weil wir haben es ja in der Weltraumfahrt, haben wir das ja mit Projekten teilweise zu tun, wo wir erst in 50 Jahren wissen, ob sich das überhaupt gelohnt hat. Und er sagte eben auch, ganz ehrlich, die Gründerpersönlichkeit, ich muss das diesen Menschen glauben. Was ich mich nur frage, und das ist auch die Frage an dich, warum wird denn dann um Gottes Willen teilweise so viel Wert auf alles Mögliche gelegt, nur nicht irgendwie auf die eigene Persönlichkeit? Da gibt es dann die besten Templates und die besten Vorlagen und die beeindruckendsten Tortendiagramme, die von links nach rechts fliegen und so weiter. Warum machen die Leute sich dann das Leben so schwer und zeigen nicht einfach, wer sie sind?
Naja, weil viele dieser Adressaten von komplexen Slides keine Unternehmer sind, sondern es sind Investoren, die mit other people's money, also mit dem Geld anderer Leute, sprich mit dem Geld anderer Investoren arbeiten, die glauben, dass sie mit diesen Zahlenanalysen ein Risiko beherrschbar machen, denn jedes Investment ist ja auch ein Risiko.
Ja.
Und ich muss sagen, die haben häufig auch recht. Ja, also ich habe häufig zu wenig darauf geachtet. Ich habe mich begeistern lassen. Ich habe den Menschen das einfach geglaubt. Ich sag mal so, ich lasse mich auch gerne von guten Verkäufern ein bisschen über den Tisch ziehen. Ich sag, ja, lieber, also betrogen möchte ich nicht werden, aber elegant über den Tisch gezogen. Okay, das ist meine Schwäche, weil ich mich eben für gute Verkäufer begeistere. Also wir müssen den Mix sehen, glaube ich, die genaue Zahlenanalyse und auch die Glaubwürdigkeit einer Gründerpersönlichkeit, einer Unternehmerpersönlichkeit. Ich glaube, dass tatsächlich jetzt auch in der Investoren-Community schon auch ein wichtiger Punkt ist. Ja, die analysieren genau, die fragen super genau nach. Ja, also viel genauer als vor 20 Jahren zum Beispiel. Ja, die versuchen sich hineinzuleben in ein Unternehmen, ins Geschäftsmodell, in die Konkurrenzlandschaft, sind meistens super informiert. Ich mache jetzt auch Erfahrungen mit vielen Venture-Fonds und so. Und die analysieren dann schon auch die Persönlichkeit der Gründer und der Führungskräfte. Ich selbst bin da immer etwas schneller, wenn mich also so ein Gründer oder eine Führungskraft so überzeugt durch ihre Persönlichkeit, dann bin ich schneller mit dem Portemonnaie zur Stelle als vielleicht da die ganz genau analysierenden hier Venture-Fonds zum
Beispiel. Genau, also spätestens jetzt müsste ich natürlich einen Werbeblock einschieben, der heißt, und wenn Sie wollen, dass Dr. Georg Kofler mit seinem Portemonnaie schnell bei Ihnen ist, dann Spaß beiseite natürlich. Vielleicht ist das auch etwas, was ich in der Kommunikation verändert, und ich würde das gerne mal so als Überleitung nutzen, weil du ja tatsächlich auch jemand bist, der sich für veränderte Kommunikation einsetzt. Du bist natürlich Profi für Massenkommunikation, das ist klar. Und gleichzeitig, wenn wir mal diesen Begriff Würdigung nehmen, verändert sich auch die Würdigung von Brands und so weiter in der Art, wie wir generell kommunizieren. Heutzutage geht viel über Social Commerce, da würde ich als nächstes gerne mit dir sprechen. Gib uns mal so drei Wachstumsthesen aus deiner Sicht, wo du sagst, ich glaube, die Kommunikation und auch die Art und Weise, wie wir künftig einkaufen werden und so weiter, das sind so meine Hauptthesen, in Anführungszeichen, auf die ich mal so die nächsten, wenn das in dieser aktuellen Zeit überhaupt möglich ist, mal so die nächsten, vorsichtig geschätzt, 3 Jahre stütze, für das, was da womöglich auf uns zurollt.
Ja, das ist natürlich vor allem honorarfrei hier nicht so leicht zu sagen, ja.
Aber du wirst mir den versuchen,
verstehe ich. Also ich habe in zwei Wachstumsbereiche, wie ich glaube, investiert mit der Social Chain. Das eine sind Social Media in all ihren Ausprägungen. Das ist für mich die nächste Mediengeneration. Ja. Das ist ja auch keine besondere Weisheit mehr.
Ja, das stimmt. Damit lasse ich dich auch nicht durchkommen.
Ja, ist schon klar. Ja. Nee. Also das ist das eine, dass ich hier also definitiv Kommunikationswelten, Medienwelten hier verändern, und das andere ist alles, was mit Direct-to-Consumer-Brands, also mit Marken, mit Eigenmarken, die für den Endkonsumenten bestimmt wird, zu tun hat. Und da glaube ich eben, und auf die Frage, dass sich die Markenführung, der Markenaufbau, die Innovation und die Kommunikation dieser Innovation definitiv in Richtung Social Media verändern wird. Warum? Weil es immer die jungen Medien sind, die neue Marken prägen. Wie ich mit ProSieben auf den Markt kam, ja, da haben die halt auch ProSieben gebucht, weil ich die jüngste Zielgruppe hatte. Yeah. Und daneben vielleicht auch noch ARD und RTL, aber bei mir war ganz klar, junge Marken wollen zu ProSieben. Und warum ist das so? Weil die meisten Marken ja auch eine gewisse Jugendlichkeit, eine Innovation, Neuheit auch ausstrahlen wollen. Und das Zweite ist natürlich das, was es beim traditionellen oder sagen wir mal konventionellen Fernsehgeschäft und Werbegeschäft eben nicht gab bisher, diese ausgeprägte Interaktivität von Social Media. Ja. Das Feedback, das individuelle Feedback, die Kommunikationschance, eine richtige Community rund um deine Marke hier aufzubauen. Das ist ein kompliziertes Ding, das erfordert viel Fingerspitzengefühl, viel Engagement für Einfühlungsvermögen, aber eine Marke der Zukunft wird auch ihre Social Community haben.
Und ich habe schon wieder tausend neue Fragen im Kopf, aber das habe ich mir tatsächlich zum Beispiel auch mal, ich versuche das mal als Überleitung von dem, was du gerade gesagt hast, weil ich mir zum Beispiel auch die Frage gestellt habe, in welche Form von Gesellschaft werden wir uns eigentlich entwickeln und was ist da eben auch für die Markenkommunikation wichtig? Und dann habe ich das mal in Vorbereitung auf unser Interview übertragen und mir mal die Frage gestellt, warum sind eigentlich solche Formate wie, ich sag mal, angefangen von der Bachelor bis hin zu irgendwelchen Höhle der Löwen beispielsweise, warum sind die eigentlich so attraktiv in einer Zeit, in der wir ja auch, ich sag es mal, Emma Netflix und wie sie denn sonst alle heißen gucken können. Und das ist auch meine Frage an dich. Ich habe die These aufgestellt, aber ich bin kein Medienprofi, das darfst du gerne sagen. Ich habe die These aufgestellt, auch für diese Interaktion, die du gerade angesprochen hast. Ich frage es mal als kurze Frage, ist das, was wir früher mal als Live-Fernsehen gesehen haben, ist das die neue Interaktivität, dass wir einfach sagen, wir sind in einer Gesellschaft, in der Menschen schon im Jetzt beteiligt werden wollen und nicht erst irgendwie im Streaming oder wie auch immer, wenn sie in anderen Medien schon irgendwas erlebt haben? Also wird dieses Social Commerce, wo wir direkt auf Instagram und ähnliches kaufen, ist das ein Faktor, dass ich das Gefühl habe, ich mache hier gerade etwas live? Hat das eine Komponente oder ist das von mir überinterpretiert?
Na, unbedingt, okay. Ja, unbedingt. Ich kann das Beispiel Teleshopping nennen. Mhm. Ja, das habe ich ja in den USA entdeckt und habe den ersten Teleshopping-Sender in Deutschland dann gegründet, namens HOT, Home Order Television, HOT, ja. Aus dem ist HSE24 geworden. HSE habe ich auch noch hier getauft sozusagen, Home Shopping Europe.
Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ja. Ich habe damals meine Marketing-Hauptarbeit im Studium über Wirkungsmechanismen der von HSE24 tatsächlich geschrieben.
Ach, schau her.
Ja, tatsächlich. Ja. Aber ich wollte ihn nur
unterbrechen,
ich fiel mir noch gerade ein.
Da gibt es ziemlich viele Doktorarbeiten, ja, weil das war wirklich eine neue Form der Produktdarbietung und des Verkaufens und dann eben auch des direkt zum Konsumenten Geschäftes.
Und das war großartig, das war großartig, weil die hatte damals eine Verkäuferin, die hat, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die hat Puppen verkauft.
Ich weiß das.
Wir saßen stundenlang vor diesen Sendungen und haben gezählt, wie oft werden die Puppen gezeigt, was ist mit euren Countdowns, wie wird das gezählt, wie wird das eingebaut, wie wird das Setting gesetzt, welche sprachlichen Muster werden aufgebaut. Ich habe gerade so viele Erinnerungen, das ist gerade großartig.
Aber die hat gerne das sensationell gemacht,
ich erinnere mich genau. Du hast die Blumenwiesen, wo die Puppe so und so drüber läuft, hast du visuell gesehen, du hast die Gänseblümchen gerochen, wenn die das gemacht hat. Das war großartig, das war echt sensationell.
Und dieses Beispiel zeigt ja schon, wie Interaktivität wirkt. Die Frage, die wurde mir schon gestellt, so 1994, 95, als ich mit ProSieben schon richtig hier erfolgreich war und ProSieben auch schon richtig profitabel war. What's next? Ja, da haben alle gesagt, das interaktive Fernsehen. Ja. Und da dachte man damals, das ist zum Beispiel ein Tatort, wo der Zuschauer wählen kann zwischen 3, 4 unterschiedlichen Storylines.
Ja.
Und gesagt, das ist viel zu kompliziert, da habe ich nie dran geglaubt. Ja. Und dann habe ich dieses Teleshopping in Philadelphia gesehen, damals bei QVC, und habe gesehen, das ist ja alles erstens so kostengünstig gemacht. Eine Kamera, 2 Scheinwerfer, ein kleines Pult und dahinter stand die Moderatorin, die hat ihre Goldkette in die Kamera gehalten. Und dann haben 2000 Leute, 3000 Leute, 10.000 Leute angerufen. Da habe ich gedacht, das ist Interaktivität. Hey, ich zeig dir was und die Leute rufen an und wollen es haben.
Aber jetzt erzähl mir nicht, da hattest du eine intuitive Entscheidung. Da hast du doch, nein, das ist jetzt
natürlich Spaß. Nee, ich war voller Begeisterung.
Du warst begeistert.
Na, wirklich, ich bin vor die Haustür gegangen hier bei QVC, habe meinen damaligen Gesellschafter Thomas Kirch angerufen und seinen Vater Okay, ich sag, Freunde, wir müssen Teleshopping machen. Ja, ich sehe das hier gerade. Das ist eine Zukunft hier entwickelt und die dürfen wir nicht versäumen.
Und was Sie leider da draußen gerade nicht sehen können, aber Georg hat sich gerade richtig auf den Tisch aufgestützt. Ich hatte schon Sorgen, dass du aufstehst und sagst, so, ich gehe jetzt wieder raus und wir machen das nächste Unternehmen auf.
Nee, ich erinnere mich, das werde ich nie vergessen, dieses Telefonat vor dem Tor hier von QVC in Philadelphia. Und damals gab es ja noch diese großen Handys und so, und ich habe da wirklich voller Begeisterung, voller Feuer gesagt, das müssen wir machen. So, und dann haben wir das gestartet und ich habe dann ja Quelle als 50% Partner gewonnen. 50% war ProSieben, 50% Quelle, hat sich danach verändert. So, aber wir durften 2 Jahre lang nicht live senden. Das heißt, diese Interaktivität war nicht gegeben.
Ach so.
Und es war schrecklich. Wir haben die ersten 50 Millionen versendet, ja. Und es gab keine rundfunkgesetzliche Regelung dafür und 97 endlich kam dann diese europäische Richtlinie und dann durften wir live senden und das war wie Tag und Nacht, ja. Auf einmal riefen die Zuschauer an und innerhalb von 18 Monaten so stieg der Umsatz von 30 Millionen auf 150 Millionen sowas, ja. Und das war die Grundlage für den Erfolg und das ist diese Interaktivität, die du angesprochen hast und die natürlich in Zukunft das Live-Erlebnis noch viel stärker bestimmen wird. Denn ich sag mal, die Königsklasse des Fernsehens ist natürlich Live-Fernsehen.
Ja, und ich frage mich tatsächlich, aber das wäre schon fast wieder ein anderes Thema. Ich bin schon mal drauf gespannt, ich habe es noch nicht gesehen, aber in der Vorbereitung habe ich, witzigerweise gestern im Hotel, habe ich da noch mal ein bisschen Fernsehen geguckt und da dachte ich so, warum gibt's eigentlich nicht, wenn jetzt zufällig gerade das und das eingeblendet wird, müsste doch eigentlich jetzt mal unten irgendwie so ein Banner durchlaufen. Da müsste ich doch mit der Fernbedienung einfach nur eine Taste drücken können, dann bin ich automatisch auf meinem Handy wird mir angezeigt, hey, willst du das bestellen? Also dieses Cross-Mediale, dieses Multisensoring, Multi-Channel-System, wie man auch immer sagen möchte, das heißt, ich gestern echt so davor und habe gedacht, das wäre ja irgendwie auch cool. Liegst du so im Bett, bist live dabei, siehst das gerade noch, dann hast du es visuell, dann hast du es kinästhetisch durch das Handy, dann hörst du vielleicht noch ein bisschen Bimmel-Bimmel, hast noch einen Auditivkanal dabei. Ist so ein Multisensorik etwas, was aus deiner Sicht auch so einen Erfolgsfaktor macht und warum live zum Beispiel dann auch so spannend ist?
Ja, unbedingt. Also das ist ja der Traum, ja, dass ohne Medienbruch man hier die Sachen bestellen kann, die gerade angeboten werden. Ja. Und das wird auch so kommen und da ist Social Media entscheidend dafür. Ja. Und das sieht man ja schon in China, wo ja jetzt schon Milliardenumsätze mit Produkten gemacht werden, die Influencer präsentieren auf dem chinesischen Instagram. Ja. Und dann kann man da diese quasi unmittelbar bestellen.
Ja. Und weil du China angesprochen hast, natürlich in Vorbereitung auf ein Gespräch wie jemand mit dir, habe ich natürlich trotz allen Humors mal in die Zahlen reingeschaut und das fand ich tatsächlich sehr interessant. Es gibt eine aktuelle globale Studie von Accenture mit über 10.000 befragten Social-Media-Nutzern und daraus geht hervor, dass knapp 64% letztes Jahr einen Social-Commerce-Kauf getätigt haben. In China, weil du es gerade angesprochen hast, greifen 8 von 100 Social-Media-Nutzern auf Social-Commerce zurück und jetzt kommen die Zahlen. 2021 wurden 492 Milliarden US-Dollar mit Social-Commerce umgesetzt. 2025 werden sagenhafte 1232 Milliarden, ich hatte das irgendwie, fällt es mir leichter als von Billionen zu sprechen, Umsatz erreicht. Wenn man sich das so anschaut, hat Social Commerce das Potenzial, klassische Lieferketten, zum Beispiel selbst Unternehmen wie Amazon abzulösen? Weil das ist ja ein unfassbarer Markt, der da auf uns zurollt.
Ja, ich würde sagen, nicht ablösen, aber ergänzen. Mhm. Es ist ja in der Mediengeschichte so, dass neue Medien interessanterweise niemals die Alten gekillt haben. Ja, sie haben die Alten herausgefordert, sich neu zu positionieren, sich auf ihre Stärke zu konzentrieren und sich attraktiver zu machen. Ja, also Beispiel Kino.
Ja.
Als ich dann mit ProSieben mit so vielen Filmen unterwegs war, dann habe ich gedacht, oh, es gibt das Kinosterben, ja, oder zumindest das Radiosterben oder das Privatfernsehen, das wird hier sich negativ auf das Kino auswirken, ganz im Gegenteil. Ja, und dann noch viel schlimmer, das Buch, das würde durch das Privatfernsehen, durch die ganze audiovisuelle Nutzung quasi überflüssig, weil die Menschen sich nur noch im Sofa beriesen lassen, passiv bleiben, nichts mehr lesen wollen, ja, hier die Kultur des Abendlandes geht den Bach runter, ist alles nicht passiert, ja, es gibt immer noch viele Bücher, die gekauft werden, Millionen, so, und so wenig wird es ja im Handel, im weitesten Sinne des Wortes, Handel mit Waren auch sein. Ich glaube, es wird immer stationären Handel geben. Es wird natürlich auch Amazon geben, es wird digitale Marktplätze geben, es wird aber auch Social Commerce geben und zwar wieder in verschiedenen Stufen, ja, ganz direkt oder so halb direkt oder doch nochmal über zwei verschiedene Medien, das auf Instagram präsentiert wird und auf der eigenen Website gekauft wird, denn eigentlich will ich ja als Unternehmer möglichst die Kundenbeziehungen direkt haben.
Ja.
Am besten über meine eigene Website, wo ich sie vielleicht ein zweites und ein drittes Mal dann wieder retargeten kann, wie beim man das so heißt, ja, neue Angebote unterbreiten kann und nicht dem Plattformbetreiber von den TikToks und von den Instagrams und Amazon quasi die Kundenbeziehungen überlasse, ja. So, also es wird da viele Mischungen geben und ja, und definitiv viele neue, wahrscheinlich junge Unternehmer, die damit erfolgreich sein werden.
Ja, ich habe gerade so ein bisschen mit den Augen hin und her bewegt, als du sagtest, ja, die Neuen, die haben die Alten nie verdrängt, habe ich kurz überlegt, gesagt, stimmt, und eigentlich fiel mir dann wieder ein, es ist ja eigentlich immer so, wenn wir eine atomare Marktstruktur haben, also ganz, ganz viele Anbieter, die auch klein sind, dann haben wir halt irgendwann Garantiemarken, die sich rausbilden, das ist eigentlich so der strategische Shortcut, zu sagen, okay, einer muss die Standards setzen, und das erleben wir zum Beispiel auch im Podcast-Markt, ne? Ich meine, die Zahlen gehen hoch ohne Ende, deswegen ist meine feste These, wir werden in den nächsten Jahren, sehr, sehr schnell sogar, eine qualitative Marktbereinigung erleben und dann bleiben wieder die übrig, aber ich bin bei dir, deswegen wird auch nicht der Podcast versus irgendwas da irgendwie aussterben oder ähnliches, aber gemeinsam sorgt es einfach dafür, dass dann neue Formate entstehen oder dass es insgesamt besser wird. Ich habe noch 1000 Fragen, aber wir haben leider nicht mehr die Zeit. Ich würde gerne eine Abschlussfrage stellen, nämlich, was ist so das wirkliche Kernstatement, was du vielleicht auch nochmal den Veranstaltern, den Eventmanagern, die diesen Podcast jetzt hören, die vielleicht überlegen, dich auch als Speaker zu buchen und ähnliches, und ich glaube, sie haben da draußen wenig Fragen, ob sich das lohnt, in Anführungszeichen, allein wenn man deine Energie hier auch erlebt, großartig. Aber was ist nochmal so die mit die wichtigste aller Kernbotschaften, die du auch hier nochmal im Podcast teilen möchtest zum Abschluss dieses Gespräches?
Dass Unternehmertum nicht, wie von den linken Ideologen diskriminierend gesagt, einfach nur eine Allokation von Kapital ist mit dem Ziel der illimitierten Profitmaximierung, sondern dass Unternehmertum viel, viel mehr ist, nämlich Leidenschaft, eine Geisteshaltung, eine Lebensform, die mit Risiken behaftet ist, aber die auch den Schlüssel zur Freiheit, zu einem selbstbestimmten Leben in der Hand hält oder die er gibt, die man sich erarbeiten kann, und dass da mit Kapital gearbeitet werden muss, ist klar. Das muss ja auch in der Staatswirtschaft. Nur in der Privatwirtschaft, in der Marktwirtschaft wird mit eigenem Risiko gearbeitet, nicht da mit dem Geld der Steuerzahler. Ja. Und die Bestrafung bei Erfolglosigkeit ist existenziell. Ja. Das kennt kein Beamter, dessen Pension wird weiterhin privilegiert sein.
Ja, dann werde ich nur mit folgendem Satz von meiner Seite abschließen, dass ich sage, es wäre schön, wenn alle verstehen würden, und das meine ich sehr, sehr ernst, dass wir eben nicht nur verantwortlich sind für das, was wir tun, sondern vor allen Dingen auch für das, was wir nicht tun. Und manchmal würde ich mir an der Stelle von allen mehr Verantwortungsübernahme wünschen. Und vielleicht ist das ein guter Auftakt auch für ein nächstes Podcastgespräch. Mir hat es auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Und wenn Sie da draußen sagen, alter Schwede, was brannte da die Hütte in diesem kleinen Podcastraum, den wir hier zur Verfügung hatten? Ich kann Ihnen nur sagen, gucken Sie mal auf www.speakers-excellence.de. Nein, keine Sorge, das Parallel wird noch nicht das Handy klingeln und Sie kriegen einen Anruf. Sie dürfen einfach frei schauen. Und wenn Sie dann sagen, Mensch, der liebe Dr. Kofler, den wollen wir unbedingt mal bei uns haben, rufen Sie uns gerne an. Wir stellen den Kontakt her. Und ja, dann erleben Sie ihn auch live. In dem Sinne, dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg, ja, in all deinen Lebensbereichen. Dankeschön, dass du da warst.
Ich danke auch.
Sehr gerne.
Hat Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info@speakers-excellence.de. Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.
Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.